Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu Valerie und Veronique Spezial 2 Shingus Inc. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Und ihr merkt schon am Titel, den ihr gerade in der Vorstellung gehört habe, dass ich dafür mit dem Titel nicht ganz so sicher bin. Das liegt daran, dass es ein Comic ist, das ich nicht vorstellen werde, sondern ein, ich sage jetzt mal, guter alter Freund, Hubertus Hufflet, den wir bereits im letzten...
Und der kann den Titel so richtig gut aussprechen.
Im fließenden Französisch rückwärts und vorwärts.
Also wie war der Titel nochmal? Wie wird das nochmal richtig ausgesprochen? Oder?
Jingles Loose. Oh, jetzt habe ich gerade einen Kickstarter bekommen. Jingles Loose Incorporated.
Ich glaube, deswegen klingt das auch so gut jetzt und so echt bei dir. Man muss einen Keks im Mund haben und dann funktioniert das.
Ich wusste gar nicht, dass ich schon dran bin.
Nein, bist du auch noch nicht, aber du kannst da ganz gut hinterkommen. Also wie gesagt, Hubertus ist dabei, Helge ist dabei. Das ist ein ganz normaler in Anführungszeichen Comic Review Podcast. Wir haben ihn gefragt, was ihn so in letzter Zeit so fasziniert hat an Comics und was er empfehlen würde. Und ich finde ja auch immer die Vielfalt. Tatsächlich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die den gleichen, in Anführungszeichen, Mist lesen, wie ich lese, dann ist das mit der Zeit langweilig. Da kann man sich zwar so ein Fanboy darüber auslassen, ah, das ist ganz toll und toll und toll, aber tatsächlich finde ich es reizvoller, jemanden zu haben, der in einem ganz anderen Fahrwasser sitzt oder schwimmt und ganz andere Bücher liest. Und deswegen ist das toll. Aber am letzten Mal hat mich Helge ja so rüde nach 1,5 Stunden abgewürgt. Ich hatte eigentlich noch eine Frage an Hubertus, die sich auf seine geheime Passion, die Tomatenzucht, bezieht.
Endlich wieder auf.
Ich habe ja auch nicht so viel Ahnung. Aber was, nee,
hast du sowas wissen? Hast du eine Lieblingssorte? Weil ich bin gerade dabei, so ein paar alte Sorten auszuprobieren. Und,
es gibt 8000 Tomatensorten.
Ja, ich habe ja ein Tomatenbuch schon vorgestellt.
Ja, es ist Wahnsinn. Also da gibt das probiere ich gerade aus. Ich gebe dir dann Bescheid. Aber das Ding ist, wie gesagt, ich fühlte mich von Helge so unter Druck gesetzt, jetzt die Samen, die mir geschenkt hat, noch schnell irgendwie zum Blühen zu bringen, also zum Blühen, wie nennt man das, zum Reiz, also jedenfalls, dass ich dort kleine Schösslinge entwickle. Ja, zum Keimen zu bringen, genau. Das, zum Keimen zu bringen. Hat auch alles geklappt, super. Die sind jetzt aber, das sind jetzt so viele geworden, ich weiß nicht mehr wohin damit. Und ich habe ein Tomatenzelt gekauft.
Tomatensuppe, Tomaten.
Nee, die sind da noch nicht so weit. Aber ich muss die ja irgendwie jetzt über den Sommer bringen. Also bis sie dann in einem, ich weiß nicht, wie lange das dauert, noch 6 Wochen wahrscheinlich, bis sie dann die ersten Früchte zeigen. Und
geht die Wasserrechnung hoch oder was?
Nö, wir haben eine Wasserpumpe im Garten. Das ist jetzt nicht das Problem, aber ich bin ja auch nicht immer vor Ort, ne? Aber wir haben dann die Nachbarin dann zu fragen. Nee, also um nochmal auf deine Frage zu kommen, ich weiß es nicht. Ich teste jetzt mal alle durch. Ich weiß gar nicht, Helge hat mir ein paar Worte. Ich kann dir das ja das nächste Mal verraten, was das für Sorten sind. Das sind schon verrückte.
Genau, also ich hatte,
ich habe von Helge, ne?
Ja, genau. Ich habe einfach so ein bisschen nach Optik und so mir die ausgesucht. Also so irgendwie lilane, gelbe,
grüne,
irgendwelche
grüne
mit Flecken.
Dabei. Die große grüne, große gelbe sind dabei.
Und ich habe immer geguckt, dass die so ein bisschen, dass da so Sachen standen, also die Buzzwords so ein bisschen wie fruchtig und so und irgendwie süßlich und irgendwie, was sich halt einfach geil angehört hat, wie nicht so Standard-Tomaten. Also, und dann auch so ein bisschen geguckt, da kann ich ja nochmal, können wir die Seite ja vielleicht verlinken.
Das ist das Tolle, ne? Wenn du aus Samen, weil die Vielfalt ist viel größer, was du an Samen bekommst, um daraus dann eben die zum Keimen zu bringen. Wenn du jetzt welche hier im Supermarkt kaufst oder in den Gartencentern kaufst, dann hast du nur, ich weiß nicht, vielleicht, wie viele Sorten gibt es da? 10? Oder ich habe da keine Ahnung. Also glaube ich,
ja, wenn
mehr
überhaupt,
auf keinen, wenn
aber
überhaupt,
da,
ne?
Genau, aber da gibt es ja wenigstens...
Das Standardsortiment, was man auch dann im Supermarkt findet. Ne?
Genau, und man hatte sich ja dann immer so gefreut, wenn man so in, weiß nicht, in Griechenland oder so war richtig. Und dann mal so richtig so eine urige Tomate bekommen hatte. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber... Durch diese ganzen Euro-Gurke und ich weiß nicht, ob es auch nicht eine Euro-Tomate jetzt schon gibt. Keine Ahnung, ob es dann nicht auch eher verdrängt wird langsam.
Du meinst diese standardisierten Tomaten?
Ja, dass vielleicht andere. In Griechenland die bald auch nicht mehr gibt, halt diese coolen Tomaten.
Nee, glaube ich nicht, weil die sind, also ich kann dir ja mitreden. Ich habe dieses Jahr auch wieder mir ein paar Tomaten besorgt, also Tomaten besorgt. Samen selber produziert und das geht ruckzuck.
Ja,
und dann,
das ist auch relativ einfach. Ne?
Ja,
man
super.
Muss und hab jetzt Platz haben.
Genau das gleiche Problem wie du. Ja. Jetzt ungefähr gefühlt 100 Tomatenpflanzen, die da irgendwo hinkommen, von denen ich wahrscheinlich die Hälfte wegwerfe dann irgendwann, weil wohin damit? Ich habe Helge gerade nochmal, dass wir die Hörer nicht sehen, ein paar Bilder geschickt von Hochbeeten, die wir jetzt in Zeiten von Corona nochmal angelegt haben. Und da werden noch ein paar alte Tomatensorten mit reingebastelt. Aber guck deswegen.
Ich mir gerade Hubertus an. Ja, hier. Guck mal, sieht so ähnlich aus bei dir?
Oh Mensch, bei dir sieht das so ordentlich aus alles. Nee, klasse.
Noch?
Ich schick dir auch mal
Bilder. Boah, das sieht da wirklich cool aus.
Oh, das sieht da wirklich cool
aus. Daniel, vielleicht haust du mal ein paar Bilder davon runter unter dem Podcast.
Ja, kann ich machen.
Ist ja wirklich ganz witzig. Vielleicht könnt ihr ja so battle-mäßig. Hubertus zeigt seine Bilder und du zeigst deine Bilder. Und dann können die Hörer bewerten.
Wie gesagt, ich habe mir so ein Tomatenzelt, da passen aber gar nicht so viel rein. Und dann alles, was ich an Töpfen hatte, irgendwie zusammengekratzt. Ne? Und weil ich mich jetzt so... Und was ich dafür Zeit verbraucht habe oder aufwenden musste, ne? Um das so alles zum
was hab ich ausgelöst,
zu bringen. Ja, ich habe das völlig unterschätzt, ne? Das muss ich schon sagen. Aber es macht doch Spaß einfach.
Ja,
machst du das zum ersten Mal, Daniel, in diesem Jahr? Oder?
Wir haben letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich den Fehler begangen, habe ich Helge schon mal erzählt und vielleicht der eine oder andere Hörer weiß auch, so eine schimmelische Tomate gehabt und dachte mir, ist irgendwie zu schade, die wegzuwerfen. Hab die einfach so, wie sie ist, also die schimmelische Tomate, in Erde getan und dann hat das, weil ja das so eine Glibberschicht drumherum ist, die Keimzelle, also die Samen schützt, ewig gedauert, bis die gekommen sind. Aber sie kamen auch, da waren auch gefühlt 100 Pflanzen.
Klasse.
Da funktioniert alles. Und da waren sogar dann welche, also eine Pflanze ist was geworden und die sind noch reif geworden, aber das war so eine Handvoll. Und jetzt haben wir es ein bisschen früher gemacht und das nächste Projekt ist noch so ein Hochbeet zu bauen mit, also ja. Ich habe Helge gerade ein Bild geschickt, hat meine Frau mir.
Ja, ich habe diese gesehen. Mir fällt auf,
mir kommt schon
du hast die sind aber nicht überdacht.
Ist das eine Tür
oder was? Hier sind sie überdacht. Ah, hier mit der Tür.
Nee, das soll erst noch gebaut werden. Nee, die sind nicht überdacht.
Ach so, aber die anderen sind nicht überdacht und Tomaten gießt man ja nicht über die Blätter, sondern die wässert man ja nur unten, ne?
Genau.
Am Stamm sozusagen.
0,5 bis 2 Liter Wasser pro Pflanze. Nee, wir haben relativ viele Tonnen mittlerweile aufgestellt, die Regenwasser über die Dächer aufsammeln. Und das hat beim letzten Jahr auch geklappt. Durch diese Hochbeetkonstruktion bleibt da relativ viel Wasser immer noch im Erdboden. Aber wir wollten hier über Comics reden. Sieht echt
professionell aus.
Aber diese haben doch gar kein Dach, was ich jetzt bei Helge gesehen habe? Oder schiebst du denn Dach da?
Brauche ich nicht. Also wie gesagt, ich habe das letztens auch, die letztes Jahr auch komplett rudimentär einfach rausgestellt. Zack, funktioniert.
Was ist denn hier dieses Hochbeet, was so komplett voll mit Pflanzen ist? Das sind doch keine Tomaten, oder? Ich sehe gerade Hanfpflanzen, okay.
Genau, Hanfpflanzen. nein, da ist, also, das, also das, was du siehst, wahrscheinlich Basilikum, Tomate, Paprika und Gurke. Sind also zumindest verteilt so auf diese ganzen. Weil ich finde ja auch, das ist ja das Nächste. Ja, wir wollten ja über Comics, aber wie gesagt, wir schweifen immer ab. Also die das hören, die sind eh hart im Nehmen. Gurken ist das Nächste. Also wenn du kleine Gurken anbaust, gibt es auch zigtausend Sorten. Von Bittergurke bis mexikanische Sauergurke, tralala.
Ach, klasse.
Die schmecken um Längen besser. Deswegen sage ich, bist du mir so sympathisch, dass du mit deinen Millionen, die du da nicht bekommen hast, hier so eine kleine, ich sag mal, Hacienda.
Sicher, dass er die nicht bekommen hat?
Du, es ist halt, also wir fangen ja erst an, unser Grundstück dort zu gestalten. Und ich will das aber auch recht insekten- bzw. bienenfreundlich bzw. insektenfreundlich machen. Ne? Und ich weiß nicht, ob du das kannst, aber da müssen wir wirklich jetzt auf ein anderes Thema kommen. Du auch als letzter Hinweis, ich bin ein großer Fan vom Projekt Drei-Zonen-Garten. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört?
Also, du hast mir schon mal erzählt, genau.
Ich kenne nur drei Felder.
Markus Gastel, der Drei-Zonen-Garten.
Achso.
Und der hat das Prinzip entwickelt, also es gibt eine sogenannte Pufferzone, wo du dann Sträucher, also alles natürlich hiesige Sträucher, nicht hier diese, was haben wir, kein Kirschlaubeer, keine Thuja-Hecke, und sondern, was weiß ich, Saalweide, Kornelkirsche, Schlehen, Weißdorn und so weiter setzt. Und dann hast du, dahinter kommt dann die sogenannte Hotspot-Zone, wo du hiesige Wildpflanzen, Wildblumen zum Beispiel setzt. Oder auch eine.
Ja, aber das war doch diese Zone, was du mir erzählt hast,
dass du Kiesbeete anlegst.
Ne? Genau, dass also der Boden nicht so gut sein darf.
Genau, du magerst den Boden ab, sonst kommt nichts. Ne? Also ich habe wenig Rasen, ich habe schon Rasen, aber ich will versuchen, dann auf der einen also so eine Schotterschicht zu legen und dann ganz möglich Sandboden, um dort Königskerze zum Beispiel wachsen zu lassen. Und ja, was man immer seltener sieht, oder Mohn, die brauchen ja weniger fetten Boden. Ne? Und in der Mitte, und dazu...
Also brauchen ist gut. Das war doch sogar so, dass wenn der Boden zu gut ist, dann klaut der Rasen den Boden. Ne?
So ist es. Also die würden auch, wenn du kannst ja eine Königskerze auch normal im Blumentopf setzen, wird natürlich auch was draus, ne, immer. aber wenn du die zusammen mit Gräsern, also wenn du die auf den Rasen pflanzt, dann sind die Gräser immer stärker, ne? Die machen das alles nieder, ne? Ja? Aufgrund dieses fetten Bodens dann halt, den ja die meisten haben. Ne? Und deswegen auch wünschen
muss man,
sich, ne?
Genau, weil sonst wachsen
keine Gurken und keine Tomaten. Ne? Die, ja. Dafür brauchst du ja richtig humusreichen Boden.
Genau, da muss man künstlich, wusstest du das, Daniel? Da muss man künstlich sozusagen schlechten Boden, also.
Ja, ja, ist richtig, also abgemagerten Boden. Ne? Du musst die Grasschicht oben entfernen. Ich kann dir mal Bilder dann zeigen. Also, wie gesagt, ich bin da ganz am Anfang. Und die Kernzone ist dann sozusagen. Die Zone C, das ist die Ertragszone. Und dort kommen, da wächst dann alles, was weiß ich, Gurken und Bohnen und Tomaten und so weiter. Da musst du das Ganze, was du woanders abträgst, wieder raufbringen. Dass du also so einen geschlossenen Kreislauf hast.
Ich sehe schon, wir könnten auch noch einen ganz anderen Podcast. Was du auf den Bildern nämlich nicht siehst, ist, dass vor den Hochbeeten eine Wildblumenwiese ist, die wir letztes Jahr die komplett weggenommen haben, die Grasnarbe. Und das aus.
Ich sehe das hier, ich sehe schon bei dir.
Das aber ist direkt an der Straße, ja? Da?
Das ist, da ist keine richtige Straße, das ist nur so ein, der Weg quasi.
Toll.
Ja, der Bergweg, ja. Aber da fährt kaum einer lang.
Die A1, ne? Ist das nicht? Ja.
Und auch in dem inneren Teil des Grundstücks, da sind auch ganz viele, also haben wir drauf geachtet, für die Bienen und für Maikäfer. Ach, und
ja, man sieht ja schon die Wildblumen, ja.
Genau. Es siehst immer weniger, nicht? Und wenn du diese ganzen einförmigen, jetzt ist ja auch die Mode Schottergärten, aber gut.
Ah, sieht so hässlich aus, ja.
Es ist furchtbar, ne? Was tote die Leute Gärten. Alle so mit, die haben plötzlich Fläche und können damit nichts anfangen, weil sie auch keine Zeit haben, ne? Also das kommt natürlich auch hinzu. Du musst dich damit immer permanent beschäftigen. Oder naja, permanent
nicht. Ja, eigentlich ja auch. Ich finde das Schlimme eigentlich nicht. Du musst einmal die Dinger bauen, ne? Du musst ein bisschen genau. Zeit investieren, aber irgendwie läuft das dann doch schon irgendwie selbst, ne? Also man muss ja nicht da 100% Ertrag kriegen. Nicht
stimmt. Ne? Nee, richtig.
Leben und leben lassen.
Und wie gesagt, aber diese. Also nach diesem Prinzip des Drei-Zonen-Gartens, kannst du ja mal gucken, ne?
Ja,
Drei-Zonen-Garten von Markus Gastel.
Können wir verlinken auch.
Wäre cool, weil dafür will ich immer ein bisschen Werbung machen, weil ich das wirklich ein tolles Projekt finde. Und,
ja, du bist ja sogar in so einer Art Verein. Und
ja, das Hortus-Netzwerk. Hortus-Netzwerk. Und da tauscht man sich aus und sagt, Mensch, ich habe hier das her, oder ich habe hier die und die Pflanzen entdeckt oder die und die Tiere entdeckt. Quatsch, meinen Sie Insekten? Was ist das hier? Und neulich habe ich mal Maikäfer, ne? Und früher gab es Maikäferplagen, nicht? Also noch im 19. Jahrhundert, da hat man die kiloweise gesammelt, ne? Und Maikäfersuppe zum Beispiel draus gemacht.
Echt?
Ja. Oder klingt Schwein voll lecker.
Ja, gab es tatsächlich. Und Schweine zum Füttern gegeben. Und ich habe mal neulich tatsächlich in meinem Garten dann Maikäfer entdeckt und dachte ich, ey, herrlich.
Aber die warte Käfer mal, oder die reden Käfer, wir jetzt, Maikäfer, reden wir jetzt, also Mochekübchen, die mit dem roten und.
Nee, das sind Marienkäfer.
Maikäfer, aber nicht die Junikäfer, auch nicht die dicken. Ich bin gerade irgendwie.
Nee. Ich meine,
die sehen aber fast genauso aus wie Junikäfer, sind noch ein bisschen größer.
Ne? Max und Moritz, kennt ihr doch,
ja,
oder? Ja, die Tüte da bei dem Onkel Paul oder ich weiß nicht, wie heißt da die Tüte, und der dann nachts damit geneckt wird. Ne? Die krabbeln dann alle über seinen Bettdecke oben rüber und zicken ihm in die Nase. So ist das doch, glaube ich.
Ja, ne? Ich habe hinten im Buddelkasten dahin habe ich auch Engerlinge gefunden. Echt? Und da hatte ich nochmal nachgeguckt, weil das ist ja so abgefahren. Die sind ja wirklich 2 bis 4 Jahre oder 5 Jahre oder 2, also wahnsinnig lange sind die unter der Erde, ne? Und dann kommen die erst raus. Deswegen war es auch damals immer so, dass, glaube ich, alle 4 Jahre war so diese Maikäferplage, und dann war 4 Jahre wieder nichts. So.
Ja, es war immer was, aber.
Ein bisschen was, aber genau, alle 4 Jahre sozusagen die Plage.
Ja, also das ist schon sehr auch ein interessantes.
Es gibt auch von Reinhard May auch dieses Lied. Ne?
Ich habe vor kurzem erstmal festgestellt.
Maikäfer mehr. Kennst du
das? Ach ja, stimmt, genau.
Es gibt keine Maikäfer mehr.
Ach ja.
Wenn ich heute noch einmal losziehe, wird mein Käfernetz wohl leer.
Klasse, toll.
Ich habe vor kurzem erst überhaupt festgestellt, wie die, wie heißen denn das, die Vorstufe zum Maikäfer. Also wie die aussehen, dass die sehen Engeling. Ja.
Also oder.
Naja, das sind wie so kleine Käfer, die sind ja so schwarz.
Die Larve als Larve.
Die Larve, ja, die sehen ja doch sehr skurril aus, ne? Aber ja, das kommt da alles wieder.
Heißen die nicht Engeling?
Nee, das sehen schon eher aus wie Käfer, aber halt anders. Ich muss mal ein Bild finden auf die Schnelle. Aber also wir haben halt auch zum Beispiel tatsächlich viele Vögel wieder, ne? Was du so nicht so, also Hausrotschwänzchen, Rotkehlchen, das ist schon cool, allein dafür. Und wir hatten draußen in der Wildblumenwiese letztes Jahr, da war, ich weiß nicht, was das für einer war, wie so ein, wir hatten, guckt auch was mit, nicht tot, irgendwas, ich weiß nicht, der schwebte in der Luft und nahm die Samen aus diesen Blüten raus. Genial, also lohnt sich immer, so eine Wildblumenwiese.
Ach,
wie ist denn das Tier? Keine Ahnung.
Ein Vogel, aus. Also.
Ich hatte dir da auch ein Bild geschickt, Herr Helga, beim letztes Jahr.
Jetzt gerade?
Nee, letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr.
Ach so.
Der war ganz.
Ja, doch, ich kann. Stimmt.
Ganz
kann
bunt, ganz toll irgendwie. Ja, es lohnt sich, egal. Aber es geht hier um Comics, nicht, um, nee, genau. Nicht um veganes Comics. Ach nee, Gärtnern.
Ja, also ich habe heute ein
Comic. Schöne Maikäfersuppe.
Ja.
Schöne vegane Maikäfersuppe, ja genau.
Ich habe heute einen Comic mitgebracht, also was ich vorstellen wollte. Aber das war übrigens auch ein Tipp, den ich bekommen habe. Lies doch mal Valerian und Veronique, Band 2, Shingu's Loose Incorporated. So heißt der Titel beim Carlsen Verlag erschienenen zweiten Sonderbandes von Valerian und Veronique.
Genau, den ersten hatte ich davon schon mal vorgestellt. Mhm. Das ist halt so ein Prinzip, so ähnlich wie das, was wir auch mal von Spirou und Fantasio hatten wir da auch mal ein paar vorgestellt. Da gibt es ja ab und zu mal sozusagen andere Künstler, die sich daran versuchen dürfen. Und in dem Fall sind die Künstler wer?
Das ist einer meiner Lieblingsszenaristen, Wilfried Lupano. Der ist wirklich genial. Der hat zum Beispiel die alten Knacker geschrieben.
Was ich auch vorgestellt habe, genau.
Hast du auch schon vorgestellt? Ja. Ah, okay. Das muss ich mir nochmal anhören. Ganz, nein, gibt es nichts zu sagen. Und der Mann, der die Feuerwaffen liebte, ist, glaube ich, bei Splitter erschienen. Auch ebenso. Also es ist einfach toll konstruierte Geschichten und da staunt man wirklich, wie einige Leute das so wie aus der Hand.
Cool, das zweite, was du vorgestellt hast, kannte ich nicht. Das muss ich mir mal aufschreiben.
Ja, doch, noch mehr gemacht, aber das sind die ich auch kenne. Ja, und dieser zweite Band, der Zeichner ist Loffre, oder wie wird das? Loffre? Der hieß, glaube ich, Philippe Loffre. Ja? Mhm. Philippe nicht, ist egal. Mathieu Loffre. Was hat denn der so gemacht? Ich glaube Raven, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist bei Carlsen erschienen und hier diese Figur aus der Schatzinsel, das ist von ihm auch gezeichnet. Also ganz toll auch vom Artwork her. Ich muss sagen, das hat mich auch fasziniert, weil ich das Artwork von allen Valerian und Veronique Bänden am besten finde. Ne? Natürlich auch die alten Sachen von Mézeriès. Also Mézeriès ist der Christon war damals der Autor und Mézeriès, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen, ist der Zeichner. Und und diese Bände, also die alten Valerian und Veronique Sachen, die im deutschen im französischen Original ja anders heißen, Valerian und Laureline, ne? Mhm. Heißen die, haben ja aus übersetzte irgendwelchen Gründen, die der Übersetzer nochmal zu, was weiß ich, gewählt hat, auf Veronique ist er dann umgestiegen. Wahrscheinlich, weil es sich im Deutschen einfach besser anhört, ne? Also Valerian und Veronique.
Lustigerweise trotzdem ein französischer Name
irgendwie. Ja, aber das gelingt einem besser als das andere. Das ist, glaube ich, ich meine, für uns, also für mich zumal, das ist trotzdem schwer, so ein bisschen zungenbrecherisch. Egal. Also, das ist ein ganz tolles Buch. Wir kennen ja die beiden Hauptfiguren, sind immer Valerian und Veronique, die Raumzeitagenten, die für so eine Raumzeitagentur arbeiten. Ich glaube, im 24. Jahrhundert spielt das. Und wenn irgendwo Probleme auftreten, dann werden sie losgeschickt und müssen das Problem halt lösen. Bei dieser Geschichte ist es so, ich könnte jetzt auch nicht mal in drei Sätzen erklären, die ganze Geschichte erklären. Soll ich auch nicht, ich weiß.
Nee, aber also was zum Beispiel mich interessiert, ist eigentlich das, was ich vorgestellt habe, der Sonderband. Mhm. Der war ja so, also wie soll ich sagen, Valerian und Veronique sind ja, das ist ja eigentlich eine recht, also ich sag mal, ernsthafte Abenteuer-Serie eigentlich. Also ernsthaft ist jetzt vielleicht übertrieben.
Ja, also es ist immer ein bisschen Humor, spielt da immer dabei. Klar. Ne? Es ist immer lustig und ja.
Das auf jeden Fall. Ja. Aber das war halt wirklich, das war so extrem abgefahren. Und auch vom Zeichenstil, also es war so, das finde ich ja eigentlich auch immer ganz witzig, wenn es so so ein bisschen diametral sozusagen, also einfach, wenn man, ich habe ja euch auch mal zum Beispiel die Lucky Luke Bände vorgestellt, diese die Omar-Schießen, die heißen die dort, und da fand ich ja auch immer die am witzigsten, so wo es wirklich so völlig ins Cartoonige ging und so völlig anders. Und deswegen hatte mir dieser Sonderband sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich irgendwie gespannt, wie das hier ist, weil
so rein von der
Optik, sieht es eigentlich sozusagen eigentlich so ein bisschen aus wie das Klassische, aber ein bisschen moderner.
Genau, moderner. Ne? Und also die Figuren sind, guck mal, die sehen doch toll aus.
Die sehen super aus,
Veronique. Ja. Und das ist auch im ganzen Heft so, ne? Long John Silver, so heißt es auch bei Carlsen erschienen, Band von diesem Piraten, der da in der Schatzinsel.
Ach, das ist der Zeichner.
Das ist der Zeichner.
Ach, krass, okay. Okay, das ist natürlich dann klar, dass es so cool aussieht.
Ja.
Genau, also wie fängt es denn an?
Ja, genau, also die sind in einer ganz anderen Mission unterwegs. Die sollen wie soll man dazu sagen, so eine Art Finanzjongleur, so eine Art Hedgefondsmanager, der dort irgendwelche ja, Unregelmäßigkeiten betreibt, also irgendwie Kacke baut, und den wollen sie also dingfest machen. Und das ist aber, dazu muss man sagen, das ist so eine Art Roboter, ne, dieser Typ, der so diesen Planeten. Und bevor sie den aber sich schnappen können, tauchen plötzlich die Shingus auf. Die Shingus.
Das sind die aus dem, aus dem Titel.
Genau, aus dem Titel. Das sind so eine Art, ja, das sind so drei Figuren, drei Wesen meistens, die etwas seltsam. Die erinnern mich übrigens, und mal kurz abgeschweift, ich weiß nicht, ob du damals bei der Vorstellung deines Valerian und Veronique Bandes auch darauf verwiesen hast, dass George Lucas sehr viel, tja, man kann sagen, fast abgekupfert hat von den,
ja,
von denen. Man sieht das auch ganz deutlich, ne? Also zum Beispiel im Reich der 1000 Planeten war es da gibt es richtig eine Szene, wo der Valerian in so eine Art Block eingeschmolzen ist, also das, wie Han Solo, ne? Und selbst wenn man das Raumschiff sieht von Valerian und Veronique, das erinnert schon ganz stark an den Millennium-Falken.
Ja.
Also auch so eine, diese flache, platte Form. Ne?
Und es ist halt echt schade, dass der Kinofilm dann nicht irgendwie, sagen wir mal, mit Star Wars den Boden gewischt hat, sondern dass der eher so ein bisschen untergegangen ist, so sang- und klanglos.
Naja, also ich fand den jetzt auch nicht so toll.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich meine nur, dadurch, dass, wenn man sagt, das ist sozusagen eigentlich das Original und das europäische Original so von Star Wars, so, dann wäre es natürlich cool gewesen.
Aber man merkt es schon. Und diese Shingus, die erinnern, das sind diese Figuren, man kann die nachher im Album sich nochmal genauer anschauen.
Ja,
die
sehen ja fast aus wie...
Ja, ja, genau, genau. Na, ich weiß nicht.
Jar Jar Binks so ein bisschen.
Jar Jar Binks, ein bisschen aus Jar Jar Binks, richtig. Und dann gibt es doch in dem ersten hier, wie heißt der, die dunkle Bedrohung, glaube ich, das war dieser erste Star Wars, also nach der neuen Zählweise, da gibt es diesen Schrotthändler dort.
Ja, genau.
Und dieser auch mal in der Luft rumfliegt. Also wirklich wie, als wenn da ein bisschen was abgeschaut haben, ja, ne? Der immer so rumfliegt und so. Also man muss schon sagen, gibt es frappierende Ähnlichkeiten.
Genau, die könnt ihr euch auf dem Cover angucken, glaube ich, die Figuren, ne?
Ja.
Genau.
Und die jedenfalls, das sind so Geschäftsleute, ziemlich gerissen, und die haben Folgendes gemacht, und deswegen, die tauchen dann plötzlich auf, werden wieder von einem Dritten gejagt. Das ist alles ziemlich kompliziert, jetzt zu erklären, ist egal. Und die Valerian und
die sehen ja eigentlich ganz süß aus, ne?
Die sehen eigentlich süß aus, ja, ja. Die sehen nicht so ganz so bösartig wie dieser Typ da, dieser Schrotthändler aus Star Wars, ne? Sondern sehen eigentlich ziemlich süß aus, stimmt. Aber das sind so klein, ich weiß nicht, ob man die. Also ist das sind ziemlich gerissene Geschäftsleute auch, hm?
Da ist es wirklich so eine Gefahr für die, diese.
Gefahr nicht, sie sind ihnen schon mal begegnet in einem der früheren Wände, ich weiß, glaube ich, die. Der Kreis der Macht oder so, wie heißt das? Da sind sie denen schon mal begegnet und hatten mit denen schon mal einen Konflikt auszutragen. Nun weiß ich jetzt nicht mehr genau, um was es ging, aber hier tauchen sie jedenfalls. Der Lupano hat die Figuren jetzt nochmal aufgenommen für seine Geschichte. Kurz und gut, die haben Folgendes gemacht. Also, die haben die Erde, man kann, also in dieser Zeit, in der das spielt, im 24. Jahrhundert, da kann man Planeten, die noch nicht entdeckt sind, die kann man dann für sich beanspruchen und anmelden. Also die noch nicht besiedelt wurden. Wenn man irgendeinen Planeten findet, kannst du deinen Anspruch
machst deine Flagge
Kolonisation, auf. So. Setzt dann deine Flagge auf und sagt, die gehört mir. Und die machen jetzt den Trick, die reisen in die Vergangenheit zurück, das kann man ja zu der Zeit alles, ne? Und besetzen die Erde sozusagen.
Ja,
die
noch,
ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Saurier schon gibt oder wie auch immer,
ja.
Und erklären die zu ihrem Eigentum. Und das und lassen die eintragen über ihre Firma, nämlich diese Shingus Loose Incorporated. Und dann passiert es dann, verspielen sie diese Firma inklusive der Erde an einem Superwesen wieder, der es auf mit seiner Walherde, der hat so eine Art Schweinswale, die durch den Weltraum fliegen, der sich erst freut, diesen Reibach gemacht zu haben, also diese, dass er diese plötzlich die Erde hat, aber er hat die Erde zur Erdzeit und da sind die Ozeane alle verseucht. Und er kann damit nichts anfangen, weil diese Schweinswale, mit der so eine Art Wale, die da durch die, hier, das sind sie, ne?
Ja,
die
sieht cool aus.
Dass die dort eintauchen und Wasser schlürfen und dann verkauft er das Wasser wieder an andere wasserarmen Planeten, kann damit aber nichts anfangen, weil die Meere, die Ozeane zur Erdzeit schon so verseucht sind und er will das Ding wieder loswerden. Also das ist ganz grob die Story. Die ist so komplex und da gibt es mehrere Handlungsfehler. Ja, das finde ich immer, ne, bei denen. Also es gibt irre Geschichten von Valerian und Veronique, aber die hier ist wirklich ganz großartig. Und wie gesagt, es gibt drei, vier verschiedene Handlungsstränge noch, also spielen noch andere Sachen eine Rolle und zum Schluss geht auch alles wieder auf. Also es ist alles, und dann gibt es zum Schluss einen super Gag und den darf ich jetzt nicht verraten. Das hängt damit zusammen, dass einer dieser Shingus, einer dieser drei Figuren, einen Schnupfen hat. Und das ist zum Schluss, also auf der letzten Seite oder den letzten zwei Seiten, spielt das auch nochmal eine Rolle und das haut einen einfach vom Hocker. Ne? Also es ist eine super Geschichte, aber von Wilfried Lupano
nichts anderes erwartet.
War nichts anderes zu erwarten, richtig. Hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen. Von der ersten bis zur letzten Seite. Jede Seite gibt es eine Überraschung und alles geht zum Schluss wieder auf. Also das finde ich, naja, da muss ich nichts verbiegen, nicht irgendwie sich dort ausdenken oder irgendwo sagst du, ah, gut, das passt jetzt aber nicht so richtig in die Story rein oder hier hat er aber irgendwie, nein, es geht alles, es funktioniert alles von der ersten bis zur letzten Seite. Cool. Ähnlich wie bei den...
Wie bei Alisic.
Die sind natürlich sowieso, aber auch bei den alten Knackern eben.
Ja,
allerdings. Das macht doch einfach Spaß, das zu lesen. Das ist auch Wahnsinn, ne? Das, der Typ hat es einfach drauf.
Ja, und das ist alles hier, ich sehe gerade nochmal, das ist so ein typisches französisches Albumformat, also so ein bisschen größer DIN A4.
Genau.
56 Seiten.
Erschienen beim
Karl. 12 Euro. Also die machen ja immer diese Super Softcover. Ne? Ja, immer ein bisschen.
Aber schön gemacht. Also es ist wirklich ein toller Band bei Carlsen erschienen. Und in dem Zusammenhang noch vielleicht mal. Möchte ich was anderes nochmal zeigen, habe ich auch mitgebracht, weil es ist, glaube ich, achso, dieser Band hier ist, glaube ich, schon von 2017, wenn ich nicht irre. Und im vergangenen Jahr erschien hier bei Carlsen noch von Pierre Christin, dem ursprünglich, also dem Autor der
Original.
Alten Valerian und Veronique-Serie, eine Art Autobiografie, die von Philippe Aymon bebildert wurde. Ich weiß gar nicht, was der hat auch ein paar wichtige Sachen gemacht. Ja, müsste ich mal nachdenken jetzt. Ganz toll, also es sind Momentaufnahmen aus dem Leben von Pierre Christin, dem Texter von Valérian und Véronique und seinem Freund und Mitstreiter Messergers, wie heißt der denn mit Vornamen? Komme ich jetzt nicht drauf, Messergers, also dem Zeichner der ursprünglichen Serie, der Originalserie Valérian und Véronique.
Und es ist sozusagen eigentlich ein Buch, aber als Comic auch, also in eigentlich auch wieder eine Art Graphic Novel, eine Biografie sozusagen.
Ja, das ist eine Biografie.
Und auch bei Carlsen erschienen?
Bei Carlsen erschienen, genau. Und Hardcover, ganz tolle Sache, weil man bekommt so Momentaufnahmen aus dem Leben von Pierre Christin, die immer verwoben sind natürlich mit dem Zeitgeschehen. Also wir erleben dann die USA der 60er Jahre mit, glaube ich, eben auch mit Rassendiskriminierung, gerade jetzt wieder ein großes Thema. Aber wie gesagt, hat alles autobiografische Züge. Nicht? Die arbeiten direkt dort zum Thema. Der Pierre Christin, der hatte damals an der Universität von Utah, glaube ich, eine Art Gastprofessur. Mhm. Der hat noch nichts mit Comic gemacht, ne? Und Messerjes, der hat damals als Cowboy gearbeitet.
Echt?
Ja, das ist das Verrückte. Was Cowboy war, der hat als Cowboy, dieser auch geniale Zeichner, der hat in den 50er Jahren und nicht nur mal so für einen Monat, sondern ich glaube wirklich, das hat er schon ein paar Jahre gemacht dort.
Und dann aber halt sozusagen echter Cowboy und nicht so mit Revolver und gegen Indianer oder so ein Quatsch,
sondern der hat richtig Cowboy. Und das kann man hier auch nochmal nachschauen
und
sich da lesen. Und dort begegnen sie sich, sie kennen sich schon aus der Jugendzeit, ich weiß auch gar nicht, welche Rolle, dass sie die dort wieder zusammentreffen und dann später dann aber auch beim Verlag dann sind und dort eben den Auftrag für das erste Valérian und Véronique-Comic bekommen. Das ist ganz toll. Und der Pierre Christin hat dann auch Reisen natürlich gemacht mit, später noch Reisen in den Ostblock gemacht, ist durch die Sowjetunion gereist, dann durch Ungarn, also während, ich glaube, in den 60er Jahren nach Prag und so weiter. Auch super interessant, das zu lesen. Und wie gesagt, man bekommt ein schönes Zeitbild auch durch diesen hervorragenden Zeichner, den er sich da zur Seite gestellt hat. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was von Philippe Aubry finde. Oh, jetzt ist mein Notizzettelchen runtergefallen. Jetzt müsste ich mal ganz
kurz schauen. Darf ich nebenbei ganz kurz noch was fragen?
Ja, klar. Jetzt habe ich die ganze Zeit
geschwatzt. Nee, alles gut. Liest du dann eigentlich also so ein Buch mehrfach unter mehreren Prämissen? Einmal dem Unterhaltungswerk, dann dem Artwork und dann nochmal dem Scripting, also dem Timing innerhalb des Comics? Oder geht das bei dir alles beim Lesen in einem auf?
Das ist ja auch eine interessante Frage. Das fragt mich meine Frau auch immer, ob ich das dann überhaupt noch so mit Genuss lesen kann oder ob ich mal alles gleich analysiere. So meinst du das, ne?
Beim
Blättern, ne? Ob man das sagt, ach, wie hat denn der das gemacht? Nee, also ich mache das erstmal so als normaler Leser, aber wenn mich jetzt, ich schaue mir das an, also mich muss auch schon das Artwork fesseln, ne? Also das muss schon irgendwie toller Zeichner sein und dann habe ich auch Spaß daran rumzublättern und dann lese ich das ganz normal erstmal, wie wirkt die Geschichte auf mich, ohne was weiß ich im Hinterkopf zu haben, wie hat er das jetzt gemacht, wie hat er die Szene aufgelöst oder so, ne? sondern einfach, aber wie gesagt, bei dem Wilfried Lupin oder ist es so, da vergesse ich auch alles um mich herum, ne? Da bin ich so von der Geschichte dann gefesselt, weil die Figuren wirklich wie aus Fleisch und Blut sind da denke ich nicht dran, wie hat er das jetzt gemacht,
ich glaube, so ein bisschen
erstmal gefangen nehmen von der Story. aber dann lese ich das auch nochmal. Und ich gucke mir natürlich gerne die Bilder dazu an, ne? Die sind ja auch immer...
Ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen so, dass man denkt so, scheiße, der hat jetzt eine geile Idee, schade, dass ich die nicht hatte, oder?
Geht naja, das nee, das ist jetzt so weit weg, aber bei haben jetzt bei Valerian und Veronique, dazu bin ich auch zu weit weg von dem Thema hier und dazu kenne ich mich auch dann doch zu wenig aus, obwohl ich ein paar tolle Alben da schon gelesen habe aus der Serie, da wäre ich auch überfordert, aber so würde ich das auch nicht hinbekommen, ne? Also dazu müsste man viel mehr im Stoff stehen. Dann ist es ja auch so, der schreibt ja auch nicht jeden Monat einen Comic, ne? Sondern ich weiß nicht, wie viel der im Jahr herausbringt. Ne? 2, 3 maximal, mehr bestimmt nicht. Ne?
Das ist ja auch schon eine ganze Menge.
Ja, und das war schon viel jetzt. Ne? Das glaube ich noch, weiß ich mir nicht. Die arbeiten ein paar, die noch an anderen Sachen. Aber ja, also dann gucke ich mir das Ganze noch, natürlich nochmal unter dem Aspekt des Erzählens. Aber meistens schaue ich mir einfach nochmal die Bilder an, ne? wenn die toll gemacht sind. Dazu muss ich sagen, was du letztes Mal vorgestellt hast, die Rüstung des Jakos Las, glaube ich, das war diese erste Sonderband.
Ja.
Jakob Lass, ne, glaube ich.
Auch so ein schwieriger Name wieder.
Jakob Lass. Ja, die haben ja immer so einen verrückten Namen hier in Valerian und Veronique. Ne, die Planeten haben ja völlig um. Einer meiner Lieblingsbände ist übrigens Willkommen mal auf Alpholol, heißt das. Auf Alpholol, also so Zaunbrechernamen. Die Story, die kann man wirklich in einem Satz erzählen und so muss eine Geschichte sein. Das ist, da hat die diese, ich weiß nicht, wie heißt sie, diese Megacity, Galaxity heißt sie, glaube ich, bei Valerian und Veronique. Die haben einen Planeten in Besitz genommen, der reich an Bodenschätzen ist, aber unbewohnt ist. Also der wurde mal, die finden dort alte Artefakte, Ruinen. Und es ist scheinbar, also die sind ausgestorben, die leben nicht mehr. Und der Gag an der ganzen Sache ist, die sind, die kommen nach 4000 Jahren wieder zurück, die haben nur nochmal Urlaub gemacht. Die sind einfach in die Galaxie gereist, kommen erst und mal, nee, Moment mal, das ist unser Planet. Ne? Das ist, fand ich, eine irre Geschichte. Überleg mal, die besiedeln irgendeinen Planeten und mit einmal kommen die Besitzer, also die Kolonisatoren treten die dort auf, ne, melden das natürlich an, haben dort Schürf, bekommen dort Schürfrechte, bauen dort eben die Rohstoffe und seltenen Erden ab und dann kommen die Ureinwohner da wieder, beziehungsweise
hört sich cool an.
Und sagen, hey, was macht ihr denn bei uns auf meinem Planeten? Wir waren doch nur mal im Urlaub für 4000 Jahre weg. 4000 Jahre, weiß ich jetzt, ob die Zeit spart, aber es waren schon mehrere tausend Jahre. Also das finde ich eine richtig tolle Geschichte. Gefällt mir auch, also jedenfalls diese Zungenbrecher. Ja, also Daniel, deine ist die Frage so.
Ja, die ist damit beantwortet, oder? Irgendwie. Also ich finde es immer spannend, also halt so aus der Kreativen da nochmal so einen Einblick zu haben, weil mir als Laie geht es manchmal schon so bei, ich sage mal, bei Serien oder auch bei Comics so, dass du dann ist es aber vielleicht keine gute Serie oder kein gutes Comic, wenn du so diesen Handlungszyklus mitbekommst, so weißt du, dass ah, jetzt passiert gleich irgendwas, ja, und es passiert was und jetzt denkst du, da spitzt sich was zu und dann spitzt sich was zu. Deswegen frage ich nur mal so, dann ist es wahrscheinlich so dieses Homogene, wenn du einfach liest und dich drin versenkst, dass das, was du eigentlich, wenn du es richtig machst, solltest.
Also lustigerweise muss ich sagen, so, also bei mir ist ja sozusagen so ein bisschen so ähnlich als Zeichner und ich bin ja auch quasi Autor und das schaffe ich bei Comics und so auch immer ganz gut. Aber wo mir das mal so ging, ich habe ja auch lange so in so einer Band gespielt und da war das zum Beispiel so, da hatte ich eine, also bei der einen Band zum Beispiel Bass dann gespielt und da war es dann wirklich so, ich war auf einem Konzert und habe wirklich extrem den Bass rausgefiltert und es war so anstrengend, weil du musst dir einfach vorstellen, alles andere ist so weit weg gewesen und ich habe immer die Bassläufe dann gehört irgendwie und es war so anstrengend, ich konnte wirklich nicht mehr Musik normal hören. Es kam erst wieder, seitdem ich eine Weile aus der Band sozusagen raus bin.
Ja, du hast keine Freude mehr dran, weil du nur noch so, sich so konzentrieren musstest auf die Arbeit.
Ja, weil es mich auch interessiert hat, ja, so ja, natürlich, ja, aber es war dann immer so, ah ja, okay, das und das und so, voll ätzend, richtig anstrengend.
Interessant. Ja.
Aber zum Glück ist mir das als Comiczeichner oder Autor halt oder so noch nie oder noch nicht so oft passiert. Ja, ey, super interessant. Ich fand vor allem auch ganz cool, also ich finde, das geht dir bestimmt auch so, oder Daniel, dass man richtig gemerkt hat, wie Hubertus da für brennt irgendwie, ne?
Das ja, das habe halt, ich, hab ich halt im Vorgespräch schon, vielleicht haue ich es hinten dran, wenn es sich lohnt, weil ich alles aufgenommen habe. Ich habe im Vorgespräch schon ihm gesagt, dass ich mit den franco-belgischen Geschichten manchmal gar nicht so viel anfangen kann, aber in dem Fall sage ich ja, wenn du andere Sichtweisen hast, hat es Lust auf mehr gemacht. Also das ist eines der Bände, die ich mir auf alle Fälle demnächst mal anschauen werde. Klang spannend, ja.
Man muss auch keine Vorbildung haben, aber man muss nicht unbedingt Valerian und Veronique alle Bände vorher kennen. Oder ja, man sollte vielleicht schon mal den einen oder anderen. Ich weiß nicht, ob du was.
Ich habe ja auch schon eingelesen, also ist ja nicht wäre ja nicht der erste, aber.
Dass man sich ein bisschen einliest, dass man weiß, ne, was sind das für Figuren, nicht? Und dann. Ja, aber hier hat mich vor allen Dingen auch das Artwork sehr mitgenommen und gefesselt, muss ich schon sagen. Also das sieht einfach toll aus, toll gezeigt.
Aber wie gesagt, ich fand es einfach mal ganz erfrischend.
Aber es ist sehr witzig auch. Es ist auch so voller Humor und es gibt so viel zu lachen auch. Ne? Also es gibt hier zwei Stellen, wo ich richtig, naja, schaut euch mal an, wo du richtig plötzlich losprustest und mein Gott, ist das lustig, ne? Jetzt das gerade. Es gibt wirklich überraschende, lustige Szenen.
Der Lisa sozusagen oder der Schnupfen wahrscheinlich auch. Ja, aber
ja, das ist noch zum Schluss der Gag, aber welche Rolle der spielt, dass der eine verschnupft ist. Aber nein, ich meine jetzt auch, ich würde damit mehr zu viel verraten.
Nee, mach's nicht, genau.
Wir können uns dazu nochmal austauschen und dann könnt ihr mir sagen, oder wo ihr, aber es gibt dort eine, ist einfach super genial. Ich kann dir das nachher erzählen, wenn wir das Schluss gemacht haben. Ich wiederhole nochmal, also Shingo's Loose Incorporated von Lupano und Loffre, der zweite Sonderband aus der Serie Valerian und Veronique, erschienen im Carlsen Verlag. Und ergänzend dazu, wer sich für die Geschichte von den Zeichnern, den ursprünglichen Zeichnern der Originalserie...
Stimmt, das ist der Titel noch gar nicht genannt, ja.
Doch, habe ich vorhin schon, glaube ich, schon mal erwähnt. Okay. Der Band heißt Ost-West. Das sind sozusagen kleine Momentaufnahmen auf dem Leben von Pierre Christon, dem Texter von Valerian und Veronique. Ganz toll in Szene gesetzt von Philippe Aymon. Ich hoffe, das habe ich auch wieder richtig ausgesprochen. Du als Französischkundiger.
Aymon.
Ja, also schon allein der Titel. Ne? Da haben wir fährt ein Auto auf uns zu, auf dem Titel und auf so ein Auto der 60er-Jahre-Wagen. Links sehen wir... amerikanische Straßenseite, rechts so eine, die könnte in Moskau spielen, da steht so eine Säule mit einem, mit Hammer und Sichel und fährt so eine alte Straßenbahn, links dann Straßenkreuzer und Glitzerlichter, also Neonröhren und das ist schon richtig ein Hingucker.
Und wie gesagt, würdest du denn sagen, dass das auch interessant ist für Leute, die sich jetzt eigentlich nicht für den so richtig für das Leben von dem interessieren? Also ist es auch ein gutes Comic? So?
Ja, würde ich sagen, weil man muss sich schon ein bisschen dafür interessieren. Ein bisschen Geschichte vielleicht. Ne? Also muss man sagen, Mensch, wie waren das damals? Also wenn du erfahren möchtest, wie funktioniert und wie war das gesellschaftliche Leben in den USA in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren? Wie war das, Ungarn der 70er Jahre, Nachwirkung des Aufstandes 56 in Budapest? Also das findet ja alles irgendwie, wird das alles erwähnt. Auch wie teilweise, ich glaube hier sogar, Berlin, West-Berlin wird dann hier gezeigt, er besucht Ost-Berlin, fährt dann rüber, wird der ganze Wagen auseinandergenommen, auch sehr lustig, weil die nach irgendetwas suchen, weil der Wagen angeblich zu schwer ist. Also auch so diese ganzen Geschäftemacherei dann im Ostblock, ne? Wie man versucht dann irgendwie zu überleben, aber sozusagen das Beste rauszuholen aus den Möglichkeiten, die das System bietet. Und da bekommt man schon, und wenn du das siehst, ich zeige jetzt mal Helge so ein paar Seiten, also das ist wirklich so
aus,
Spaß, die Bilder anzugucken und sagen, ja genau so, das ist besser, als es manche Fotografie dann rüberbringen kann aus der Zeit. Ne? Weil er auf einem Bild vieles...
Das ist ja so extra hier so eine Seite so aufgeschlagen, wo so eine nackte Frau gerade ins Wasser steigt, um mich ein bisschen zu überzeugen von dem guten...
Ja, ich glaube, das ist dann irgendwie aus dem Comic, was wieder entnommen wird, aber hier so ganz toll, also auch super recherchiert, die Uniform der DDR-Grenzsoldaten.
Das kennt man ja auch wirklich noch, dieses Unterleuchten von Auto.
Genau, weißt du, beim letzten Mal erzählt es dir West-Berlin wie so eine Insel und was man alles für Unannehmlichkeiten hatte als Westbürger, wenn man dann durch die DDR durchfuhr und dann zweimal wieder kontrollierte Kaffee. Also eigentlich auch Bilder, die man heute, die es gar nicht mehr so gibt, dieses alte West-Berlin, was es heute ja auch nicht mehr gibt. Ne?
Ja, wobei man echt sagen muss, also die Zeichnungen wirken tatsächlich auch auf mich so ein bisschen wie Fotos nachgemalt so ein bisschen. Also ich kann mir teilweise, könnte ich mir vorstellen, dass man aber, schon sehr...
Aber es macht Spaß.
Sieht ja auch nicht anders.
Also nee, es macht Spaß, diese Sachen sich anzugucken. Das kann man immer wieder durchblättern und dabei irgendwie wird es nie langweilig. Ne? Und das Nachwort von Andreas Knicke, der auch mal Chefredakteur in den 90er Jahren im Carlsen Verlag war. Ich glaube, Ende der 80er bis Ende der 80er und Anfang der 90er. Der hat mit denen mal eine Reise gemacht mit Pierre Christon. Durch die südliche Erdhalbkugel, Südafrika und Südamerika, haben sie gemeinsam bereist. Dazu schreibt er dann am Ende noch was.
Also eigentlich kann man sagen, es geht...
Ja, und was hier passiert in den USA, also das fand ich am interessantesten am Anfang, nicht? Dann wie sich immer, die kaufen sich dann irgendwie ein Auto und wie krass doch dieses...
Das Auto bricht durch.
Das bricht durch, genau, ne? Also wie unterschiedlich dort so die wirklich Gesellschaftssysteme auch, wie unterschiedlich das Leben in den USA ist zu denen, in Frankreich der 50er, 60er Jahre, also welche Annehmlichkeit man hat, welche Besonderheiten man auch in den USA halt damals von Aircondition und sowas oder von automatikgetriebenen Autos, das gab es
ja. Aber was kannst du mir ganz kurz mal erklären, weswegen diese Episode in der DDR und in Berlin?
Ja, das sind immer so einfach so Momentaufnahmen aus seinem Leben. Da ist auch keine, steht keine
Geschichte. Also hat irgendeinen deutschen Background.
Nee, das hat gar wie. Ach, nee,
hat er keinen deutschen Background. Aber er hat da gewohnt oder irgendwas?
Er ist da durchgereist einfach, hat Reisen unternommen und hat dazu Notizen sich gemacht und dieser Zeichner hat es dann umgesetzt in Bildern. Das sind immer so, wie gesagt, so kleine Momentaufnahmen, Zeitgeschichten oder Momentaufnahmen.
Verstehe.
Aber die wirklich das diese Zeit wunderbar herüberbringen. Ne? Und dann auch hier sehen wir die Zusammenarbeit dann mit im Heft Pilot, glaube ich. Das war seine erste Zusammenarbeit mit Pierre, mit dem Zeichner Mesereas. Und die sind nachher auch beide zusammen durch die verschiedenen Länder gereist. Hier ist übrigens auch eine wunderschöne Seite. Daniel, wenn du das so, ne? mit Aufrissen, mit einem Skript, ist es auch interessant zu sehen, wie in Frankreich das beispielsweise gemacht wird. Ne? Da machen sie sich Scribble und die Texte auf eine Seite packen sie das alles. Das sieht aus wie ein Drehbuch, mit einer ordentlichen Szenenbeschreibung. Ja. Und genau, schick das doch mal dem Daniel.
Wie so ein Storyboard quasi.
Wie so ein wie ein Storyboard. Ja, oben haben wir so die Skizzen dazu, wie das Layout der Seite aussieht. Und unten hast du dann den Text, also in den unteren zwei Dritteln der Seite. Also das ist ganz interessant. Also wenn man das vielleicht mal so sieht. Also diese Arbeitsweise kannte ich nur nicht, weil ich glaube, im Deutschen entweder beschreibt man die Szene oder man macht das auf Extra-Seiten. Naja, jeder macht das anders halt, ne?
Ja.
Ich glaube, das
also ist sieht auf jeden Fall auch interessant Gesetz. Aus. Also
sieht interessant aus, ne?
Ich denke mal, das andere interessiert mich tatsächlich ein bisschen mehr noch, weil das, glaube ich, die so abgefahrenere Geschichte ist.
So, ja, das ist hier keine abgefahrene Geschichte, aber ich wollte nur sagen, als Ergänzung, wenn man den Pierre Christin, der wirklich sehr hübsche Geschichten, aber wirklich coole Geschichten sich für diese Valérian und Véronique-Welt ausgedacht hat, ausgedacht ist jetzt auch mal das Wort, entwickelt hat da ausgedacht, das hört sich so an wie ich habe da mal eine Idee und mach da mal was, weil es ist ja immer ein Prozess, das aus einem Entwurf dann wirklich eine ordentliche Geschichte zu machen, ist ja wirklich ein anstrengender Prozess, aber ja, deswegen ist es wirklich sehr interessant, finde ich so als Ergänzung, wer sich da ein bisschen vertiefen möchte, es lohnt sich wirklich, ne? Also diese Bilder hier, die sind doch fantastisch, wenn die hier so alle in Reihe stehen. Die Autos, ich weiß gar nicht, wo das diese Szene ist. Also ich zeige hier gerade was, ne? Also ich glaube, das ist eine Autoschlange zwischen Österreich und Budapest, hier auch klasse. Ne? Also ich finde, es macht Spaß einfach, sich das anzuschauen. Ja,
wenn man durchblättert, findet man auf jeden Fall gleich
also Bilder, ist immer länger hingucken. Ne? So. Also man vertieft sich dann in den Seiten und ja, sehr, sehr gut, hat mehr Spaß gemacht. Und deswegen habe ich die nochmal mitgebracht sozusagen, weil das gerade zum Thema passte, Valérian und Véronique. Gibt es sonst noch was zu?
Nee, ich glaube, das war jetzt sehr, sehr umfassend so. Sind ja auch eigentlich sozusagen zwei Comics, die du heute vorgestellt hast dann.
Genau.
Also gesagt, ich fand's wirklich sehr interessant und erfrischend, dass es halt so, also mit welcher Begeisterung du das hier auch erzählt hast. Vielen Dank. Also mich würde zum Beispiel jetzt auch interessieren, dass vielleicht die Hörer auch nochmal schreiben können in den Kommentaren, ob sie uns jetzt ein bestimmtes Valérian und Véronique Comic empfehlen können oder ob sie die Serie überhaupt kennen und verfolgen oder ob sie Fans sind oder wie sie den Film fanden oder so. Also ich kenne tatsächlich wirklich nur den einen Sonderband bisher und aber vielleicht würde ich mir dann auch mal so ein, zwei Bände kaufen, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht ein, zwei empfehlen könntet.
Aber das ist genau der Punkt, Helge. Wir hatten ja beide das auch besprochen, ne? Und der Anreiz war jetzt nicht so riesig, in das Universum weiter einzutauchen. Und Hubertus hat einen tatsächlich Lust gemacht und auch dieses, ich nenne mal sein Ergänzungsband, dieses Ost-West, dann gleichzeitig über den Autor ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu kriegen. Das finde ich irgendwie, das passt.
Ja, wobei witzigerweise ist es ja tatsächlich dann halt auch nicht einer aus der Originalreihe, sondern wieder so ein Sonderband. Der interessiert mich jetzt tatsächlich noch mehr als die Serie erstmal, aber ich glaube, danach gucke ich auch mal ein, zwei Bücher aus der Serie an. Du hast ja auch einen empfohlen, den können wir auch nochmal direkt verlinken.
Also meine, es gibt ja auch andere abgefahrene Geschichten aus dieser Serie. Man ist überrascht, wie gesagt, dort auf einige Szenen und Figuren zu stoßen, die man irgendwie glaubt, im Film, sprich in Star Wars, schon mal gesehen zu haben.
Ja.
Das war für mich frierend. Ne? Also das ist wirklich, schaut euch mal an, im Reich der 1000 Planeten zum Beispiel, dann werdet ihr sehen, aha, das ist doch Han Solo eingeschmolzen in diesem
Metall. Ja, aber auch der Schrottplanet, ich habe nebenbei mal gegoogelt, das Bild rausgesucht, das ist 1:1. Also ich, das
kann man so sagen, ne?
Ist, und das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo jeder verklagt wird, weil er dazu heißen Kaffee trinkt. Ja. Also, dass das überhaupt durchgegangen ist und dass das keiner festgestellt hat, ist mir schon...
Ja, ich glaube, Pierre Christon hat sogar mal an George Lucas geschrieben, ganz wohlwollend. Also er wollte sagen, Mensch, ich hab da einige Sachen wiedererkannt. Wahrscheinlich hat er dann Angst gekriegt, dass der ihn verklagen will, hat nie darauf geantwortet. Ne?
Was? Ich kenne das Comic gar nicht.
Aber nee, man sieht da schon so. Also das ist kann kein Zufall sein. Die haben sich schon kräftig bedient dabei. Ne? Ja, ist ja auch in Ordnung. Wenn es gut gemacht ist, Brecht hat ja auch immer geklaut, ne? Und dachte, lieber besser geklaut, als schlecht sich selber was ausgedacht. Also insofern okay. Mhm. Ja, gut. Also auf alle Fälle sind die Star Wars Filme ja doch dann 1000-mal besser als der Valerian und Veronique Film, wie ich finde. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
Damit würde ich sagen, sind wir auch wieder ein klein wenig ausgeufert, aber das kennen wir schon. Es gibt keine Zeitpläne und trotzdem war es informativ. Ich muss nur noch mal gucken.
Wir haben was über Tomaten gelernt und über Comics.
Genau. Und eine Biografie auch noch, haben wir auch noch an die Hand bekommen. Umfassend gebildet. Okay. Also wer sagt, wer hier dumm bleibt, der ist selber schuld. Tja, in diesem Sinne nochmal vielen Dank, Hubertus, für deinen zweiten Besuch hier auf Comic Review. Immer wieder gern. Und
dann. Ich hab mir die ganzen Smarties weggefressen hier.
Ach, entschuldige mal, das waren auch.
Nein, Spaß. Nein, das ist ja, das wir ja gar nicht vegan. Ich kann die gar nicht essen.
Ach so.
Ich probiere den Müll hier loszuwerden, sozusagen, den ich eh nicht essen kann. Nein, Smarties, lecker Smarties, aber ich
esse reingehe. Ja, ja. Nee, wir können ja nicht hier in Corona-Zeiten alle aus einer Schale hier essen. Das wäre auch ein bisschen komisch.
Genau. Okay, alles Gute, ne?
Daniel, ja. Danke, euch auch. Alles Gute und.
Kommt bis bald mal, ne?
Jo, bis bald mal wieder, ne? Würde ich mich freuen. Okay.
Macht's gut. Tschüss.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Hi, schön, dass ihr dran geblieben seid, denn das ist Why Not? Ausgabe 8. Ausgabe 8 heißt, es geht um die 8. Ausgabe von Why the Last Man und einmal mehr zeigt diese Serie, was ich an ihr liebe. Nach dem, sagen wir mal, 7. Heft, das so ein bisschen lau war, könnte ich meinen, nimmt Heft 8 wieder Vollfahrt auf und das schon allein auf dem Cover. Das Cover-Artwork ist ein Gemälde in sich, das spricht Bände. Zu sehen ist ein... Ja, sagen wir mal, ein Paar. Natürlich auf der einen Seite Yorick, klar zu erkennen, auf der anderen Seite eine unbekannte Dame, die wir noch nicht kennen, aber Mimik und Gestik und Körperhaltung dieser beiden, die sind einfach so vortrefflich eingefangen. Schaut man sich sie an, die irgendwie als weibliche Form lockt, er sie begehrt und gleichzeitig sie ihn aber auf Abstand hält und da ist so viel Spannung und Emotion in diesem Bild und das Ganze wird dann gekrönt von dieser gespaltenen Axt oder der Axt, der Spaltaxt, die in dem Baumstumpf im Vordergrund steht und man weiß, okay, irgendwas passiert mit Yorick, irgendjemanden verfällt er, in welcher Form auch immer. Mich hat eigentlich, glaube ich, kein einziges Cover dieser ganzen Serie Why the Last Man enttäuscht. Ich glaube, wenn ich immer ein Lieblingscover aussuchen müsste, wäre das, glaube ich, fast immer eins von Why the Last Man. Später innerhalb der Serie kommt noch eins, was ich noch viel, viel lieber mag. Aber mich würde mal interessieren, das ist ja eigentlich der geheime Bonus-Track, insofern schreibt mich auf Twitter oder schreibt es in die Kommentare ohne großen Kommentar, ob es für euch Comic-Serien gibt, wo ihr die ganzen Cover mögt oder überhaupt, ob es noch so lebendige, gemäldehafte Cover gibt, die euch heutzutage noch ansprechen oder auch aus der Vergangenheit, muss ja nichts Aktuelles unbedingt sein, aber würde mich mal interessieren, ob ihr da genauso eine Faszination für das Artwork, für die Kunst des Covermalens hat. Cover haben ja immer etwas Faszinierendes, immer etwas, das den Leser fangen sollte, und wenn es dann noch dazu kommt, dass die Geschichte an sich auch noch so gut ist, dann kommt zweies zusammen und man ist nicht vom Inhalt enttäuscht. Also, kommen wir zurück zur 8. Ausgabe. Eröffnungsszene ist wieder Boston, Massachusetts, und wir haben Hero, die mit der Anführerin redet, die ihre Zweifel aushängen lässt. Also die Hero sagt hier, ich glaube, der letzte Mann auf Erden, das ist mein Bruder, und er ist halt nicht der Feind und er muss nicht umgebracht werden. Und als Resonanz kriegt sie einen ordentlichen Fausthieb ins Gesicht von der Anführerin, und die beiden unterhalten sich. Und das ist so ein bisschen, so ein Feminismus extrem seitens der Anführerin, und da geht es darum, ob Yorick sich, als sie Kinder waren, vor ihr entblößt hat und wie Hero sich dabei gefühlt hat, ob sie angeekelt war vom Penis, oder ich glaube, es wurde direkt angesprochen, jedenfalls, und dieses Hin und Her, und man hat so richtig das Gespür dafür, wie diese Hero hier quasi der Kopf gewaschen wird, wie der Blick auf ein bestimmtes Bild gelenkt wird und wie sie innerhalb von, ich glaube, 3-4 Seiten zur Überzeugung kommt, dass ihr Bruder, der letzte Mann auf Erden, umgebracht werden muss. Und das finde ich schon beeindruckend und irgendwie bewegend. Dann natürlich der Sprung zu Yorick wieder, der in Marysville in Ohio sich befindet und Agent 355 sitzt oder regeneriert oder rekonvalesziert, sagen wir so. Also erholt sich im Bett, denn der Arzt hat sie natürlich dazu gebracht, also hat ihr geholfen, und sie sind in einem Klinikum, das funktioniert und läuft, und wir hatten beim letzten Mal ja schon mitbekommen, dass diese Dorfbewohner oder diese Stadtbewohner dort etwas verbindet, etwas Seltsames ist, und wir sehen auch, dass eine der, ich sage es mal, Krankenschwestern, die dort dieses Klinik mit betreuen, ihr Name ist Sonja, und wir sehen auch gleich, wenn wir uns das auf dem, auf irgendeiner Seite angucken, das ist der Rock vom Cover, also mit der Frau wird noch etwas passieren, was Yorick angeht, und sie wird auch irgendwann gewarnt, dass sie halt nicht zu privat werden soll, nicht alles ausplaudern soll. Ja, und diese beiden, die gehen halt in den Wald und mit der Axt oder mit jeweils einer Axt und reden so etwas über die Vergangenheit. Yorick stellt so Fragen, ob denn, wie denn ihre sexuelle Orientierung ist, und es stellt sich heraus, dass die eben nichts mit anderen Frauen hat. Die wird dabei ziemlich direkt, fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Kurz danach haben wir wieder einen Sprung zurück zu Agent 355, und Dr. Mann ist an ihrem Bett und sie faselt so etwas vor sich hin. Also man hat den Eindruck, der Agent, also die Agentin ist noch im Delirium, und ja, und sagt, ja, ich fantasiert so vor sich hin, ich möchte dich. Und man merkt, Dr. Mann ist erstmal so ein bisschen zurückgesetzt, weil sie denkt, sie redet von ihr, und dann fällt der Name Yorick, und es ist klar, es ist eben nicht sie, die Agent 355 begehrt, sondern eben Yorick, in welcher Konstellation auch immer. Wie gesagt, dann kommt diese Szene, in der sich eben Sonja und Yorick immer näher kommen. Er führt so ein paar Tricks auf, und die beiden, da stimmt die Chemie, also die mögen sich, und da läuft was, und auch er hat dann wieder Probleme, nein, das wir können das nicht machen, die küssen sich, und nein, das geht nicht, ich habe da eine Freundin, die ist in Australien, steht zwischen uns, und ja, irgendwie ist das ein sehr, es ist zwar romantisch, aber eher so ein Beziehungsdrama, dass er so ein bisschen naiv ist, und irgendwie kommt das eine zum anderen, und Sonja möchte halt ehrlich und offen sein, und es stellt sich heraus, das ist der große Badabang, sozusagen, dass sie eine verurteilte Straftäterin ist, dass sie quasi alle in diesem Dorf, alle Kriminelle sind, die sich aus, wie sich im Hinten heraussteht, aus dem Gefängnis nachher freigelassen worden sind, als die ganzen Wächter quasi da gestorben sind durch dieses ominöse Ereignis. Und die Frauen der Insassen haben die Damen dort rausgelassen. Und Yorick kann das überhaupt nicht fassen. Und das ist für mich so ein Moment, wo es so ein bisschen naja, mal zusammen, die Glaubwürdigkeit auf die Probe gestellt wird. Die beiden verstehen sich unheimlich gut und dann diese Eröffnung, dass, ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hatte. Totschlag. Ach nee, die hatte Narcotics irgendwas mit, also die hatten Drogen angebaut und dann ist sie da verurteilt worden. Und er rastet komplett aus, ist da wirklich außer sich, kann das nicht und rennt zurück und konfrontiert sie alle, aber Dr. Mann und na gut, Agent 355, die ist ja noch nicht ganz da, die sieht das gar nicht so eng, ne? Und die alte kleine, hutzliche Anführerin, Miss Marvel nenne ich sie mal, die hat ihren Ehemann umgebracht gehabt und steht dazu und alle haben irgendwie Dreck am Stecken und die Community funktioniert, aber sie haben ja trotzdem Angst, dass sie nur von außen doch wieder, dass ihnen das Paradies abgesprochen wird, ne? Und das sagt Jorge, glaube ich, auch so in einer Stelle so ernsthaft. Er meinte, ja, ihr Kriminellen, ihr verdient die Hölle und nicht das Paradies, das geht doch nicht. Und bevor es zur weiteren Eskalation kommt, fliegt die Türe sprichwörtlich auf und im Türraum steht wir ahnen es schon, Hero, seine Schwester. Und und mit diesem Cliffhanger bleiben wir in Ausgabe 8 halt erst einmal stehen. Großartig gemacht. Also ich finde, hier ist wieder alles drin. Drama, Soziologie, also die feinen, ja, gliedrigen Unterschiede dieser Menschen. Einfach grandios. Wie gesagt, wenn auch das Artwork innen drin, wie gesagt, zugegebenermaßen vielleicht in die Jahre gekommen wird, das Cover-Artwork ist großartig. Die Geschichte funktioniert immer noch und an manchen Stellen so gegenwärtig, so zeitgeistmäßig präsent, ist schon fast erschreckend. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, nennt mir eure Lieblingscover oder Künstler, die euch immer wieder begeistern. Bei mir ist es jedenfalls Jeffrey Glenn Jones und Massimo Carnevale, die für diese grandiosen Cover der Why the Last Man Reihe verantwortlich sind. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Freitag. Macht's gut, tschüss.